In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Passend zu der Folge über das strafrechtliche Geschehen in Fußballstadien und drumherum soll es heute um § 81a bis 81c StPO gehen, also um die Frage, was ist eine erkennungsdienstliche Behandlung, wann liegt eine körperliche Untersuchung vor, wie ist das mit der Rechtsgrundlage für etwaige Blutentnahmen und dem Richtervorbehalt und so weiter. Wir starten mit § 81a. 81b StPO, also den erkennungsdienstlichen Behandlungen. 81b ist eine der wenigen Vorschriften der StPO, die nicht nur einen repressiven, also strafverfolgenden Charakter haben, sondern auch präventives Vorgehen regeln. Sie dient also ausdrücklich der Verhinderung weiterer Straftaten und gibt eben der Polizei die Möglichkeit, vorsorglich Daten von Beschuldigten zu speichern für den Fall, dass diese weitere Straftaten begehen. Das ist gemeint mit der Formulierung oder für die Zwecke des Erkennungsdienstes notwendig. Die Maßnahmen nach § 81b unterfallen keinen Richtervorbehalt, sondern setzen lediglich voraus, dass der von der Maßnahme Betroffene jedenfalls Beschuldigtenstatus hat. Man kann also nicht einfach von irgendwelchen x-beliebigen Personen auf der Straße die Fingerabdrücke nehmen, sondern es muss zumindest ein Anfangsverdacht gegeben sein. Und natürlich, und das ist dann eine Frage der bei allen Maßnahmen zu berücksichtigenden Verhältnismäßigkeit, darf man erkennungsdienstliche Maßnahmen nur dann anordnen, wenn man die entsprechenden Erkenntnisse auch tatsächlich braucht und vor allem nicht schon hat. Sonst wäre es allenfalls schikanös. Konkret hat die Polizei bereits die Fingerabdrücke eines Beschuldigten in ihrer daktyloskopischen Datenbank, kann sie logischerweise nicht mehr auf Grundlage von 81b einen bereits identifizierten Beschuldigten noch einmal zur Fingerabdruckabgabe mitnehmen. Und an dieser Stelle gleich der nächste Hinweis. Die Ermächtigungsgrundlagen der StPO berechtigen als Minusmaßnahme auch zu ihrer zwangsweisen Durchsetzung. Wenn also beispielsweise eine erkennungsdienstliche Behandlung angeordnet wird oder eine Blutentnahme, dann berechtigt diese Anordnung auch dazu, den von der Maßnahme Betroffenen festzuhalten, ins Polizeiauto zu setzen, zum LKA zu fahren, dort so lange nicht gehen zu lassen, bis die Maßnahme abgeschlossen ist und ihn möglicherweise auch, wenn er die Blutentnahme erschweren sollte, weil er ständig den Arm wegdreht oder zappelt, dafür unmittelbaren Zwang anzuwenden. Die Daten, die im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung gewonnen werden, werden dann bei der Polizei gespeichert. Praktisch fällt alles unter erkennungsdienstliche Maßnahme, was nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist. Also die Abnahme von Fingerabdrücken, die Herstellung dessen, was im amerikanischen Strafprozess so gerne Mugshot, also genannt wird, also das Herstellen von Fotos, das Messen und Wiegen eines Beschuldigten und die Inspektion des Körpers eines Beschuldigten hinsichtlich irgendwelcher Auffälligkeiten wie Piercings, Narben oder Tätowierungen, die zu einer späteren Identifizierung geeignet sein könnten. Das bedeutet auch, dass sich die erkennungsdienstliche Behandlung nicht nur auf die Finger und die Hände oder das ohne weitere Sichtbare beschränkt, sondern dass auch eine sogenannte Nackt-ED erfolgen kann. Ein Beschuldigter also auch dazu veranlasst werden kann, sich komplett auszuziehen, damit eine vollumfängliche Augenscheinnahme des Körpers erfolgen kann. Und natürlich gehört selbst dazu, Fotos der entsprechenden Körperregionen oder des gesamten Körpers zu machen. Dazu gehört auch noch das Herstellen von biometrischen Fotos, um beispielsweise einen Abgleich mit internationalen Datenbanken zur Identifizierung einer Person zu ermöglichen. Und schließlich dienen diese Maßnahmen auch für spätere Wahllichtbildvorlagen. Da nicht auszuschließen ist, dass Beschuldigte nach der Tat ihr Erscheinungsbild verändert haben, ist § 81b StPO aber auch die Grundlage für entsprechende Rückänderungen. Ihnen dürfen also für die Fertigung von Fotos Perücken aufgesetzt werden, es dürfen Bärte angeklebt werden und Ähnliches, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich ein Tatverdächtiger mit voller Haarpracht und Vollbart nach der Tat komplett kahl rasiert hat, um seine Identifizierung zu erschweren. Und auch umgekehrt kann das zulässig sein, ist hierbei aber umstritten und deshalb klausurrelevant. So kann es sein, dass ein Beschuldigter mittlerweile volles Haar hat, aber bei der Tat noch eine rasierte Glatze hatte. Ihm kann man dann für die ED-Behandlung zwangsweise den Schädel wieder rasieren. In der Literatur wird dazu vertreten, dass es sich um einen körperlichen Eingriff nach § 81a StPO handelt, der zumindest einen richterlichen Beschluss voraussetze. In der Rechtsprechung wird aber § 81b StPO als Ermächtigungsgrundlage vertreten, mit dem eigentlich nicht die Anordnungsgrundlage, sondern eher die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme betreffenden Argument, dass ein solcher Eingriff ja nur vorübergehend ist und die Haare ja wieder nachwachsen würden. § 81a und § 81c StPO regeln die körperliche Untersuchung. Hierunter fällt alles, was mit einem körperlichen Eingriff einhergeht und einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstellt. Das beginnt bei der Entnahme von Körperzellen zum DNA-Abgleich, also bei Abstrichen, Darunter fällt vor allem auch die Blutentnahme und das Ganze führt bis zu komplett medizinischen Untersuchungen. Davon nochmal zu unterscheiden ist wiederum eine Durchsuchung von außen ohne medizinische Hilfsmittel zugänglicher Körperöffnungen, in denen möglicherweise etwas versteckt wurde. Das wären bloße Durchsuchungsmaßnahmen nach § 102 oder § 103 StPO. Der Hauptanwendungsfall in der Praxis für § 81a StPO ist die Blutentnahme. Die kann in bestimmten Fällen, nämlich insbesondere bei Verkehrsdelikten, direkt von der Polizei angeordnet werden, wird wegen eines anderen Delikts ermittelt und das dürften vor allem Konstellationen sein, in denen es auf die Schuldfähigkeit des Beschuldigten ankommt, wird die Blutentnahme richterlich angeordnet werden müssen nach § 81 Absatz 2 StPO. Und gerade die Konstellationen einer fehlenden richterlichen Anordnung sind natürlich extrem klausurrelevant. Liegt keine richterliche Anordnung vor, macht das nämlich die Blutentnahme nicht grundsätzlich rechtswidrig, sondern es stellt sich die Frage, ob eine staatsanwaltschaftliche oder eine polizeiliche Anordnung vorliegt. Und eine solche wäre aber nur dann rechtmäßig, wenn zum Zeitpunkt der Anordnung Gefahr im Verzug vorgelegen hätte. Das wiederum ist der Fall, wenn ein Abwarten einer richterlichen Anordnung zu einem unmittelbaren Beweismittelverlust führen würde. Insbesondere spielt in den Klausuren doch immer gerne die frühere Rechtsprechung eine Rolle, die quasi bei der Blutentnahme wegen Anhaltspunkten für eine Alkoholisierung grundsätzlich von Gefahr im Verzug ausging und damit eine grundsätzliche Anordnungsbefugnis der Polizei bejaht hat. Denn der Blutalkohol wird ja ständig weiter vom Körper abgebaut und damit sei auch ein permanenter Beweismittelverlust zu befürchten. Aber in Zeiten richterlicher und staatsanwaltschaftlicher Rufbereitschaften wird für diese Argumentation letztlich kein Raum mehr sein. Seltener geht es in den Klausuren auch um den sogenannten Ärztevorbehalt. § 81a StPO regelt, dass der körperliche Eingriff nur von einer Ärztin oder einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen werden soll. Daraus ergibt sich ein klassisches Klausurproblem, wenn nämlich die Blutentnahme nicht vom Arzt, sondern zum Beispiel von einem Pfleger durchgeführt worden ist. Es läge dann jedenfalls eine rechtswidrige Beweiserhebung vor. Daraus folgt aber nicht zwingend die Unverwertbarkeit, sondern die Frage der Verwertbarkeit muss man im Rahmen einer Abwägung klären. Und wenn es sich nicht um eine willkürliche Maßnahme handelt, rückt insbesondere die Frage in den Vordergrund, was denn wohl Sinn und Zweck dieses Ärztevorbehaltes ist. Der Sinn und Zweck ist, dass ein Beschuldigter nicht von irgendwelchen medizinischen Laien 20 Mal zum Zweck der Blutentnahme eine Nadel in den Arm gestochen bekommt, sondern dass, wenn schon ein Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit erfolgen und von ihm geduldet werden muss, dieser Eingriff so minimalinvasiv wie möglich durchgeführt werden soll. Und das soll eben durch die Regeln der ärztlichen Kunst sichergestellt werden. Wenn das auch bei einer Krankenschwester dann tatsächlich gewährleistet ist, würde ein Verstoß gegen diesen Ärztevorbehalt dann jedenfalls nicht zu einer Unverwertbarkeit der Blutprobe führen. Geht es nicht um die körperliche Untersuchung von Beschuldigten, sondern von Zeugen, gilt § 81c StPO. Hier bedarf es ebenfalls, wenn keine Freiwilligkeit besteht, einer richterlichen Anordnung. Für die Klausur relevant ist aber vor allem, dass auch hier wieder die Zeugnisverweigerungsrechte ausstrahlen. Wer zeugnisverweigerungsberechtigt ist, ist auch untersuchungsverweigerungsberechtigt und darüber auch zu belehren. Die unterbliebene Belehrung könnte dann also die Untersuchung rechtswidrig und die daraus gewonnenen Erkenntnisse unverwertbar machen. Rein systematisch noch der Hinweis. Diese ganzen Vorschriften befinden sich im allgemeinen Teil der Strafprozessordnung und im Abschnitt über die Sachverständigen. Es handelt sich also allesamt um Maßnahmen, die der Vorbereitung von Sachverständigengutachten dienen und die damit unmittelbar an das Sachverständigengutachten gekoppelt sind. Das heißt, man sollte in der Klausur keine Fernwirkungsproblematik aufmachen, also jedenfalls nicht argumentieren, die Blutprobe war zwar rechtswidrig und unverwertbar, aber da es in der Regel ja keine Fernwirkung im deutschen Strafprozess gibt, ist das Sachverständigengutachten trotzdem verwertbar. Stattdessen ist die Blutprobe rechtswidrig erlangt, wäre nach entsprechender Abwägung gegebenenfalls auch das darauf basierende Sachverständigengutachten unverwertbar. Denn die Blutentnahme diente ja gerade nur als Basis für das Gutachten. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage Strafstation Berlin und hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten.